Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der 5. Sure, der Sure Ma'edeh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Koranverses, der darauf hinweist, dass Jesus Christus die Tora, die richtungsweisend und geisterhellend für die vorausgegangenen Gläubigen war, nicht verwirft. Er und das richtungsweisende und geisterhellende Evangelium bestätigen die vorausgegangene Tora. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Nach den vorausgegangenen Propheten sandten wir Jesus, den Sohn der Maria, der die Tora, die vor ihm hinabkam, bestätigte. Ihm gaben wir das Evangelium, in dem Licht und Rechtleitung war, und das die Tora, in dem Licht und Ermahnung für die Gottesfürchtigen war, bestätigte.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Freitag, dem 24. September 2021, gleich dem 2. Mehr 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister und UNO-Generalsekretär sprechen über Region und Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen. Russland, Irans Vollmitgliedschaft in der Shanghai-Organisation, sehr nützliche Entscheidung. Mandelas Enkel kritisiert AU-Status für Apartheid-Regime Israel als verheerenden Fehler. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister und UNO-Generalsekretär sprechen über Region und Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen. Am Samstag hat sich der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Rande der UN-Vollversammlung getroffen, um über die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und die Lage in der Region zu sprechen. Zu Beginn des Treffens dankte der iranische Außenminister dem UN-Generalsekretär für seine konstruktive Vision und seinen Einsatz für den Weltfrieden und erklärte, dass die Beziehungen der Islamischen Republik Iran zu den Vereinten Nationen, insbesondere zu den Generalsekretären, immer eng und respektvoll gewesen seien. Laut Amir Abdollahian unterstütze die Islamische Republik Iran die Initiativen der Vereinten Nationen und begrüße unparteiische und faire Positionen des Weltgremiums. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran unterstrich ferner, dass es nun mehr denn je erforderlich sei, dass die Vereinten Nationen in der Region eine ernsthafte und konstruktive Rolle spielen, und sagte, von Palästina und Syrien bis hin zu Jemen und Afghanistan werde überall eine faire und verantwortungsvolle UNO-Präsenz benötigt. Amir Abdollahian fügte hinzu, die Vereinigten Staaten verhängen Sanktionen gegen Völker verschiedener Länder und instrumentalisieren den Terrorismus, um bestimmte politische Ziele zu erreichen. Ein offensichtliches Beispiel dafür war die feige Ermordung des Kommandeurs der Rus-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden, General Rossem Soleimani. Daraufhin nahm der UN-Generalsekretär das Wort und schilderte die Zusammenarbeit zwischen der Islamischen Republik Iran und den Vereinten Nationen. Er wies des Weiteren auf die prinzipielle Haltung der UNO gegenüber dem Atomabkommen sowie auf den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen hin und sagte, er habe das multilaterale Abkommen stets unterstützt. Der UN-Generalsekretär erinnerte daran, dass die Konsultationen der UNO und die Zusammenarbeit mit Iran in regionalen Fragen wie dem Jemen seit jeher im Gange seien und sagte, die Vereinten Nationen würden eine breitere Zusammenarbeit mit der Islamischen Republik begrüßen. Guterres begrüßte zudem die Position Teherans gegenüber der Afghanistan-Frage und erklärte, in Afghanistan sollte eine umfassende Regierung gebildet werden, damit alle Gruppen in der Regierung eine Stimme haben. Russland, Irans Vollmitgliedschaft in der Shanghai-Organisation, sehr nützliche Entscheidung. Ein russischer Diplomat lobte die Vollmitgliedschaft Irans in der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit, SOZ, als sehr nützliche Entscheidung und sagte, die Mitglieder der Eurasischen Politik-, Wirtschafts- und Sicherheitsallianz teilen dieselbe Meinung. Angesichts der Erklärungen und Zusagen der früheren iranischen Regierung und der Bemerkungen des neuen iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi über die Bereitschaft des Landes, alle seine Fähigkeiten bereitzustellen und die SOZ zu unterstützen, gibt es viele Gründe zu der Annahme, dass der Beitritt Irans sehr nützlich sein wird, sagte der Sondergesandte des russischen Präsidenten für SOZ-Angelegenheiten, Bakhtiar Khakimov, am Donnerstag. Er fügte hinzu, die SOZ-Mitgliedstaaten haben die Entscheidung über die Vollmitgliedschaft Irans nach der Untersuchung einer Vielzahl von Faktoren getroffen. Daher sind wir mit unseren Partnern auf Augenhöhe. Khakimov sagte, Russland glaube, dass die SOZ-Mitgliedschaft Irans effektiv zum Kampf gegen Terrorismus und Drogenhandel sowie zur Herstellung von Stabilität und Sicherheit in der Region beitragen kann. Iran ist einerseits eine aktive Partei in Chinas Gürtel- und Straße-Initiative und andererseits Mitglied des internationalen Nord-Süd-Transportkorridors. Seine gute ausgebaute Verkehrsinfrastruktur wird einen enormen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Iran ist bereit, auch zur Gewährleistung der Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit beizutragen, sagte der russische Diplomat. Am 17. September genehmigte die SOZ bei ihrem 21. Gipfeltreffen in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe Dokumente für die Vollmitgliedschaft Irans. Mandelas Enkel kritisiert AU-Status für Apartheid-Regime Israel als verheerenden Fehler. Der Enkel des südafrikanischen Anti-Apartheid-Revolutionärs und Philanthropen Nelson Mandela hat sich einem wachsenden Chor der Opposition gegen eine kürzlich getroffene Entscheidung der Kommission der Afrikanischen Union angeschlossen, dem Apartheid-Regime Israel einen Beobachterstatus auf dem Kontinent zuzuerkennen, und kritisierte den Schritt als verheerenden Fehler. Wir können die Beziehungen zum Apartheid-Regime Israel nicht normalisieren, während es ununterbrochen die Menschenrechte der Palästinenser missachtet, unschuldige Zivilisten einsperrt, foltert und verstümmelt, ungestraft vorgeht und das Völkerrecht verletzt, als ob es selbst das Gesetz wäre, sagte Zwelibelile Mandela, der Parlamentsabgeordnete des regierenden Afrikanischen Nationalkongresses, heißt es in einer Erklärung. Er sagte, die Entscheidung sei ein verheerender Fehler, da der Vorsitzende der EU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, einseitig und ohne Konsultation von Mitgliedstaaten oder Exekutivmitgliedern der Afrikanischen Union gehandelt hat. Mandela forderte die südafrikanische Regierung auf, alle diplomatischen Beziehungen zum Regime von Tel Aviv abzubrechen und seinen Botschafter auszuweisen, und betonte, dass das Apartheid-Regime Israel sich wiederholt geweigert habe, Teil eines echten Friedensprozesses zu sein. Wir rufen die Afrikaner auf dem ganzen Kontinent und in der Diaspora auf, zu protestieren. Wir müssen uns von der einseitigen Entscheidung distanzieren, dem israelischen Apartheid-Regime Beobachterstatus zu gewähren, sagte er. Am 22. Juli erlangte Israel nach fast 20 Jahren Lobbyarbeit den Beobachterstatus bei der AU. Auf den jährlichen Gipfeltreffen der AU wird typischerweise eine pro-palästinensische Rhetorik in Erklärungen verwendet. Palästina hat bereits einen Beobachterstatus bei der Afrikanischen Union. Militante geben Waffen ab, als die syrische Armee in der Provinz Daraa vorrückt. Um die Überreste von Terroristen in Südsyrien zu beseitigen, ist die Armee in mehrere Städte in der Provinz Daraa eingedrungen, wo Militante ihre Waffen im Rahmen eines von der Regierung vorgeschlagenen Waffenstillstandsabkommens im vergangenen Monat übergeben haben. Einheiten der Armee drangen am Donnerstag in die Städte Tal Shihab und Zaysun ein, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur Sana'a. In der Stadt Da'el sei der Status von Dutzenden Militanten, gesuchten Männern und Fahnenflüchtige geregelt und Waffen an die syrische Armee übergeben worden, hieß es. Die Einwohner der Stadt zeigten sich zufrieden mit dem Beginn des Prozesses zur Klärung des Status der Militanten und ihrer Rückkehr zum normalen Leben. Nashat al-Hariri, Vorsitzender des Stadtrats von Da'el, sagte gegenüber Sana'a, dass diese Regelung der Weg für die Bürger sei, zum normalen Leben und zur täglichen Arbeit zurückzukehren und die Sicherheit und Stabilität von Da'el wiederherzustellen. Darüber hinaus öffnete die syrische Armee Haupt- und Nebenstraßen in Daraa und die Bulldozer der Armee entfernten Trümmer aus dem Gebiet. Die Schaffung einer vollständigen staatlichen Kontrolle über Daraa ist von großer Bedeutung, da die Provinz an die von Israel besetzten Golanhöhen grenzt, die das Regime von Tel Aviv seit 2011 zur Behandlung von verwundeten Terroristen nutzt, die gegen die syrische Regierung kämpfen. Die Rückkehr des Terrorismus unter die Kontrolle der syrischen Regierung könnte die Zusammenarbeit zwischen Israel und den Militanten beenden und den Plänen Tel Avivs, die Golanhöhen zu annektieren, dementsprechend einen Schlag versetzen. Kubas Präsident kritisiert US-Außenpolitik und verurteilt Zerstörung Afghanistans. Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel hat während einer UN-Ansprache den von den USA geführten chaotischen Rückzug aus Afghanistan nach jahrzehntelanger Besatzung scharf kritisiert und betont, dass Washington eine Geschichte außenpolitischer Katastrophen hinter sich herzieht. Afghanistan war nur ein Beispiel, das Díaz-Canel während seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Donnerstag benutzte, um die US-Außenpolitik anzugreifen, die auf den schädlichen Einsatz und Missbrauch von Maßnahmen des wirtschaftlichen Zwanges beruhe. Afghanistan ist kein Einzelfall. Es hat sich bewiesen, dass dort, wo die Vereinigten Staaten eingreifen, Instabilität, Todesfälle, Leiden und bleibende Narben zunehmen, sagte er in einem vorab aufgenommenen Video. Besatzung hinterlässt nur Zerstörung und kein Land hat das Recht, souveränen Nationen seinen Willen aufzuzwingen, sagte er und fügte hinzu, die US-Regierung bedroht, erpresst und setzt souveräne Staaten unter Druck. An anderer Stelle in seiner Rede tadelte Díaz-Canel US-Präsident Joe Biden dafür, dass er mehr als 200 Maßnahmen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gegen Kuba und andere Nationen aufrechterhält. Der kubanische Präsident sprach sich auch für die regionalen Verbündeten Daniel Ortega aus Nicaragua und Nicolas Maduro aus Venezuela aus und sagte, Die südamerikanische Nation werde immer auf Kubas Solidarität zählen können. Kubas Außenminister Bruno Rodriguez kritisierte am Dienstag in einem Beitrag in den sozialen Medien die Vereinigten Staaten dafür, eine spaltende Strategie in der Welt zu verfolgen und sagte, Washington fehle die moralische Autorität, um Frieden, Menschenwürde und Entwicklung zu fördern. Iraks Präsident an UNO-Vollversammlung. Unser Land befindet sich im Kampf gegen Korruption. Der Irak sei laut dem Präsident des Landes in der aktuellen Situation im Kampf gegen die Korruption engagiert. Der irakische Präsident Barham Saleh betonte am Freitag auf der 76. Sitzung der UN-Vollversammlung in New York, mit der Aufopferung seiner Streitkräfte und mit Hilfe von Ausländern konnte der Irak sein Territorium von der Präsenz der Terrorgruppe IS reinigen und die Welt vor seinen Verbrechen schützen. Der irakische Präsident betonte auch die Notwendigkeit einer weltweiten Zusammenarbeit, um die Korruption im eigenen Land zu bekämpfen und auch Frieden in Syrien und im Jemen zu verwirklichen. Saleh unterstrich, die Verwicklung in interne Konflikte gebe dem Terrorismus die Chance, zurückzukehren und die Sicherheit von Ländern und Nationen zu bedrohen. Deshalb solle die Bedrohung durch den Terrorismus nicht vernachlässigt werden. Er nannte die Fortsetzung der syrischen Krise und ihre humanitären Folgen für das syrische Volk inakzeptabel und sagte, es sei an der Zeit, hart daran zu arbeiten, um das Leiden des syrischen Volkes zu beenden. Der irakische Präsident hob ferner die feste Position Bagdads hervor, eine umfassende und gerechte Lösung für die Palästina-Frage zu finden und fügte hinzu, ohne die volle Verwirklichung der legitimen Rechte des palästinensischen Volkes werde es keine Sicherheit und Stabilität in der Region geben. Saleh äußerte sich ebenfalls besorgt über die Fortsetzung des Krieges im Jemen und seine sicherheitspolitischen und humanitären Folgen und forderte eine Lösung, die Sicherheit und Frieden im Land garantiert. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 18 Grad, Mashhad 22 Grad, Isfahan 23 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandar Abbas 30 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Pur Derakhsh mit dem Titel Sarzamine Khurshid, das heißt Das Land der Sonne.
بمیریم آنها رها و عاشق ما خسته و اسیریم رفتن تا بمانن ماندیم تا بمیریم آنها رها و عاشق ما خسته و اسیریم شستن جسم و جان را در چشمه های از نور شستم جسم و جان را در چشمه های از نور بیبال هر چشیدم تا بیچران تا دور بیبال هر چشیدم تا بیچران تا دور آینه ای درخشید، در چشم های امید یک آسمان پرنده عرضت به سوی خورشید. آینه ای درخشید در چشم های امید یک آسمان پرنده عرضت به سوی خورشید. آینه ای درخشید در چشم های امید یک آسمان پرنده عرضت به سوی خورشید. زمین خورشید چون آشیان گرفتم، عطر خلوص و عرفان از آسمان گرفتم، چون عاشقان چشیدم از این کرانه ها پر رفتم، عارفانه تا گله های باور. در سرزمین خورشید چون آشیان گرفتند، عطر خلوص و عرفان از آسمان گرفتند، چون عاشقان کشیدند از این چرانه ها پر رفتند، عارفانه تا گله های باور. چون عاشقان کشیدند از این چرانه ها پر رفتند، عارفانه تا گله های باور.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Reisejournal Mit uns durch Iran. Heute zieht es uns in eine neue Provinz, nämlich in die Provinz Markazi, dem Industriezentrum des Landes. Natürliche Gegebenheiten, Geschichte und Kultur sowie der Anschluss am Schienennetz auf seiner Nord-, Süd- und Ost-West-Route verliehen der Provinz hohe Kapazitäten zum Ausbau des Tourismus. Die Markazi-Provinz ist etwa 29.530 Quadratkilometer groß und befindet sich im Zentrum des Landes. Die größte Stadt und Provinzhauptstadt ist Arak. Im Norden grenzt Markazi an Teheran und Sanjan, im Westen an Hamedan, im Süden an Isfahan und Lorestan und im Osten an Teheran und Isfahan. Bekannte Städte in Markazi sind Arak, Tafresh, Ashtian, Khomein, Delijan, Save und Mahallat. Die Provinz befindet sich in den Ausläufen des Alborz und des Zagros. Die Unebenheiten bestehen teilweise aus dem Markazi-Gebirge und teilweise aus den Zagros-Bergen. Der niedrigste Punkt der Provinz ist eine Ebene im Süden von Save, der etwa 1200 Meter höher als der Meeresspiegel liegt. Der höchste Punkt ist der Shahbaz-Gipfel mit 3388 Metern in dem Rossuwand-Shahzand-Gebirge. Die Flüsse Shara, Garichai und Qumrut fließen durch die Provinz. Die hohen Berge, die Nachbarschaft zur Wüste im Zentral-Iran und zu Teilen der Region Hus-Sultan, Miran-Wüste und der Mündungsregion des Salzflusses sowie die Überschneidung der Zagros- und Alborz-Gebirge verleihen der Provinz ein sehr abwechslungsreiches Klima. Hauptsächlich ist es ein Halbwüstenklima, besonders in Sorbe und Sarandie. In Städten wie Arak, Khomein, Tafrish und Mahalat herrscht ein gemäßigtes Gebirgsklima mit kalten Wintern und milden Sommern. Um die Stadt Chorsand herrscht vorwiegend kaltes Gebirgsklima mit kalten und schneereichen Wintern und trockenem Sommer. Experten meinen, gegenwärtigen geografischen Grenzen der Provinz sind historisch und zivilisatorisch bestimmt und sehr alt. Das Land war mal Teil des Königreiches der Meder. Im ersten Jahrtausend vor Christus entstand die Dynastie der Meder auf dem Hochplateau Irans. Auf diesem Plateau befindet sich die heutige Markasi-Provinz sowie die historischen Bauten jener Zeiten aus prähistorischen Zeiten bis hin zu den Kadscharen im 19. Jahrhundert. Die Verantwortlichen für Kulturerbe in der Provinz sprechen von rund 100 Bauwerken und historischen Werken. Das älteste ist ein Tempel aus der Zeit der Parther in der Stadt Mahalat. Die Denkmäler entstammen hauptsächlich unter den Seldschuken, Safawiden, Sandie und Kadscharen. Kulturell gesehen unterscheiden sich zwar in manchen Regionen die Dialekte und Akzente, doch insgesamt verfügen die Menschen dieser Region allgemein über gemeinsame kulturelle Eigenschaften, was sich auch in ihren Traditionen und Sitten widerspiegelt. Es wird hauptsächlich Persisch gesprochen. Um die Provinz herum und in manchen Städten herrscht jedoch Türkisch vor. Islamische Traditionen und Sitten hat Einzug in allen Familien gefunden und man hält sich an die religiösen Lehren und Gebote.
In den letzten zwei Jahrzehnten galt die Markasi-Provinz als Vorreiter der Industrie. Es entstanden dort riesige Produktionskapazitäten in der Schwerindustrie sowie für wichtige Projekte wie Raffinerien und großen Petrochemiewerken. Dafür sind einige Gründe vorhanden, unter anderem die geografische Lage, die einen einfachen und schnellen Zugang zu großen Ballungszentren wie Teheran und Isfahan ermöglicht und gute Verbindungen zu anderen Provinzen und südlichen Regionen des Landes herstellen lässt. Zudem ermöglicht ein geeignetes Straßen- und Schienennetz den Zugang zu den Häfen im Süden des Landes und großen Konsumzentren. Pipelines für Öl und Gas sowie Hochspannungsleitungen haben ihren Beitrag zum Aufschwung der Industrie geleistet. Große Werke wie die Aluminiumwerke, die Maschinenwerke, Petrochemie und Raffinerien, die Pars-Waggonwerke, das Azarab-Arak-Unternehmen und der Industriekomplex Sorbe machen den großen Unterschied dieser Region zu anderen aus. Die Provinz schultert dementsprechend einen Teil der Wirtschaftsaufgaben des Landes in Richtung Unabhängigkeit. Der Fläche der Provinz werden für Landwirtschaft genutzt. 57% davon ist Weidenland, der Rest eignet sich nicht für die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft erzeugt Weizen, Gersten, Sonnenblumen, Hülsenfrüchte, Baumwolle, Zuckerrüben, Tomaten, Zwiebeln, Trauben, Trockenfrüchte, frische Kräuter, Granatapfel, Honigmelonen, Pfirsiche, Pistazien, Mandeln und Walnuss. Eine hohe Kapazität in der Provinz liegt in der Produktion von Blumen und Pflanzen. Etwa 1100 Hektar Land sind mit Zierblumen und Pflanzen bebaut, 371 davon in Treibhäusern. Mahalat gilt als Hauptzentrum für
Zierblumen und Pflanzen. Die nationale Forschungsstation für Blumen und Pflanzen in Iran befindet sich in Mahallat. Bohnen sind ein weiteres Produkt aus der Markazi-Provinz. Über 90% der Gesamtproduktion kommt aus der Stadt Khomeini, das als wichtigstes Produktionszentrum gilt und die das nationale Bohnenforschungszentrum in sich aufgenommen hat. Sauve ist bekannt für seine Granatäpfel. Hier wird die beste Sorte angebaut, die weltweiten Ruhm genießt. Jährlich werden 780 Sorten Granatäpfel in Sauve geerntet. Organische Pistazien werden in Sarandije angebaut. Markazi steht beim Pistazienanbau auf sechster Stelle in Iran. Die größten Gärten für organische Pistazien befinden sich in dieser Provinz. Auch das Handwerk genießt einen besonderen Stellenwert in der Provinz. Die Markazi-Provinz gilt als wichtigstes Zentrum für die Teppichweberei weltweit. Der Soruk-Teppich hat den Teppich aus Markazi in der ganzen Welt bekannt gemacht. Zudem werden Brücken, Kelime, Jorjim und ein besonderer Schuh namens Gibe, Ton- und Messinggefäße und Stoffe, Canvas, hergestellt. Andere Handwerkbereiche wie Skulpturanbau, Holzarbeiten verschiedenster Formen, Textilverarbeitungen und Stuckarbeit haben ebenfalls ihre Anhänger. Und damit schließen wir die Sendung für heute ab und verbleiben uns bis zur nächsten Woche. Khoda Hafiz.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hamid Rolam Ali mit dem Titel Vatan, auf Deutsch Die Heimat.
وطن ای خواهش زیبای بودن تنین نام تو معنای بودن
تو ای ایران من ای خاک آن همیشه یاد تو در سینه دارم، به روی دیده نامت میگذارم، همیشه یاد تو در سینه دارم، به روی دیده نامت میگذارم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Das menschliche Bedürfnis nach Nahrung ist eines der wichtigsten und lebensnotwendigen Verlangen im alltäglichen Leben, das den Menschen von Geburt an bis zu seinem Tod begleitet. Alle Lebewesen sind fürs Überleben auf Nahrungsmittel angewiesen, sodass sogar die winzigsten Wesen wie Zellen ernährt werden müssen. Für das Wachstum, psychische und körperliche Leistungen sowie Fortbildung der Generation wird also eine gesunde Ernährung benötigt. Eine angemessene und richtige Nahrung unterstützt die Gesundheit und Langlebigkeit der Menschen und spielt eine große Rolle bei deren geistiger und psychischer Weiterentwicklung. Seit etwa 200 Jahren wird die Ernährung aus Sicht der Wissenschaft betrachtet und man unterrichtet sie als eine wissenschaftliche Fachrichtung mit diversen Zweigen an Universitäten. Bis Anfang des 16. Jahrhunderts setzte man sich mit dem Thema Ernährung nicht akademisch bzw. wissenschaftlich auseinander. Das Sesshaftwerden und die Gesellschaftsbildungen führten zu großen Veränderungen in der menschlichen Ernährungsweise. Laut historischen Forschungen bildet sich die ersten Gesellschaften und Städte in Gebieten wie Mesopotamien, Westasien, Ägypten und Griechenland. Die ersten Stadtbewohner kannten sich mit der Landwirtschaft und Viehzucht aus und ernährten sich von ihren unterschiedlichen gewohnten Produkten. Dr. Ernest Herzfeld zeigt in seinem Buch Die Industrie Irans auf, dass die Landwirtschaft zuerst im iranischen Plateau begonnen hat. Forschungen zufolge ist Iran das erste Land, in dem sich die Bewohner mit Landwirtschaft und Viehzucht beschäftigten. Ausgrabungen in Shushan-Dambran, der Persepolis und auf dem Sialkhügel in Kashan zeigen, dass die Geschichte der landwirtschaftlichen Tätigkeiten in Iran auf 6000 Jahre zurückgeht. Ebenso führt die Ernährungsgeschichte in Griechenland auf, dass schon die alten Griechen Ernährung als sehr wichtig hielten und dort der Satz entstand: Um den Geist zu stärken, darf man nie den Körper vergessen und man muss die Menschen zu Sport und richtigem Essen erziehen. In früheren Zeiten ernährten sich die Griechen normalerweise von Pflanzen und der Fleischverzehr von Schafen, Vögeln und Fischen sowie Zucker- und Melkereiprodukten war nur unter einigen besonderen Schichten üblich. Olivenöl ist schon seit jeher bei den Griechen sehr beliebt gewesen und wurden auch damals schon konsumiert. Im alten Rom hingegen galt Getreide als Hauptgericht der Menschen und nur reiche Adelsleute konnten sich Fleisch leisten. Die alten Römer beschäftigten sich mit Landwirtschaft und aßen Getreide, Haselfrüchte, Obst und Gemüse. Nachdem dann das Römische Reich entstand, änderte sich die Lebensweise der Bürger aufgrund diverser Eroberungen. Sie lernten neue Methoden kennen und es erschienen sogar Kochbücher wie das Kochbuch Deipno Sophista von Altenaus im 2. Jahrhundert, in dem es Kochrezepte für Fleisch- und Gemüsegerichte gab und auch Informationen über die Ernährung.
Schon in früheren Zeiten interessierten sich die damaligen Mediziner für Nahrungsmittel sowie deren Anwendung von Wirkung. Der Mensch war stets bestrebt, die Wirkung und den Nutzen dieser Mittel sowie deren Rolle in der Gesundheit herauszufinden, was schließlich zur Ernährungswissenschaft zustande brachte. Damit ist eine Wissenschaft gemeint, in der verschiedene Vorgänge vom Gewinn des Nahrungsmittels bis zu dessen Nutzung durch den Menschen untersucht und erforscht werden. Diese Wissenschaft zeigt uns auf, welche Wirkung die Nahrungsmittel auf unserem Körper und unserer Seele haben können. So wurden die Menschen davon unterrichtet, dass jedes Lebenswesen Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate, Mineralstoffe sowie Vitamine und Wasser benötigt, um das Wachstum und die Gesundheit der Zellen gewährleisten zu können.
Gesundes Essen ist die wichtigste Energiequelle eines Menschen und es entwickelt zugleich neue gesunde Körperzellen. Es hält die normale Körpertemperatur konstant. Wenn man eine gesunde Nahrung beschreiben möchte, könnte man wie folgt sagen: Jeder ess- und trinkbare Stoff, der eine Rolle auf unsere Körperfunktion und das Wachstum hat, wird als Essen bezeichnet. Laut dieser Beschreibung sind Zutaten wie Gewürze, Aromen und Farben keine Nährstoffe. Gesunde und angemessene Nahrungsstoffe wie Eiweiß, Mineralien, Zucker und Kohlenhydrate sollten täglich verzehrt werden. Sie haben unterschiedliche Funktionen für den Körper. Zum Beispiel schützt Eiweiß das Gewebe und baut es wieder auf oder es bildet ein neues Gewebe. Vitamine, Mineralstoffe und Wasser sind für das normale Wachstum eines Menschen wichtig. Vitamine haben keine Kalorien, aber sie sind für die Energiegewinnung sehr wichtig. Fette, Wasser und Süßstoffe gelten als Energiespeicher für den Körper. Falls ein Mensch diese verschiedenen Stoffe täglich nicht zu sich nimmt, wird er mit diversen Problemen wie Wachstums- oder Durchblutstörungen sowie mangelnde Knochenfestigkeit konfrontiert. Bestimmt haben auch Sie schon sehr dünne Menschen gesehen, die schwach sind und eine fahle Gesichtsfarbe haben. Solche Menschen haben Mangelerscheinungen. Mangelernährung bedeutet aber nicht nur zu wenig Nahrung zu sich zu nehmen, sondern auch zu viel essen oder eine falsch zusammengestellte Nahrung führen zu diesem Problem, das behandelt werden muss. Ansonsten kann es im menschlichen Körper zu Störungen kommen oder ein Tod zur Folge haben. Zum Beispiel ist zu viel Vitamin A gefährlich und viel Energie kann dick machen. Mediziner sind der Meinung, dass das viele Essen Herz- und Kreislaufprobleme verursacht. Die Ernährungswissenschaft ist ein diskussionsreiches Thema, mit dem man täglich zu tun hat. Gesunde Ernährung und bestimmte Diäten für besondere Krankheiten, besonders Herz-Kreislauf-Probleme, werden auch von dieser Wissenschaft behandelt. Da Essen ein menschlicher Genuss ist, sollte es auch nach richtigen Grundlinien stattfinden. Ein angemessenes Ernährungsprogramm kann diesen Genuss zu einer Langlebigkeit führen, während köstliche Gerichte durch Exzesse viele Krankheiten und Leiden verursachen. Der Islam als eine vollkommene Religion hat dem Menschen viele wertvolle Informationen über richtiges Essen dargeboten. In verschiedenen islamischen Überlieferungen wurden Themen wie die Auswahl einer gesunden Nahrung bis Essmanieren angesprochen. Interessant ist auch, dass zu den Themen wie die Auswirkung verschiedener Nahrungsmittel auf Körper und Seele behandelt wurden. Die heutige Wissenschaft bestätigt erst jetzt viele dieser islamischen Empfehlungen über Nährstoffe. Zum Beispiel wurden schon im Heiligen Koran einige Obstsorten und Nahrungsmittel erwähnt, über deren Wirkung und Nutzung die Wissenschaftler und Forscher erst später zu sprechen kamen. Zum Beispiel wurde Honig im Heiligen Koran als Heilmittel bezeichnet. Dr. Khodadadi, ein Koran-Medizinforscher, stellte nach vielen Forschungen fest, dass unterschiedliche Honigsorten auf verschiedene Krankheiten einwirken können. Er sagt, der gewonnene Honig von Lotusbäumen kann Diabetes regulieren und die Zuckerwerte im Blut reduzieren. Auch andere Wissenschaftler aus fortgeschrittenen Ländern bestätigen, dass natürlicher Honig als Heilmittel gilt. Im Allgemeinen sind die Geheimnisse der Gesundheit ein wichtiges und interessantes Thema für die Menschheit. In der Hoffnung, dass die Forschungen der Wissenschaftler einen richtigen Weg für die Menschheit darlegen können. In der nächsten Folge wollen wir über die wertvollen Stellungnahmen des Islam im Zusammenhang mit Ernährung sprechen. Bis dahin, liebe Hörer, Freunde, alles Gute.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Oh.